Ja, meine Damen und Herren, wir möchten Ihnen jetzt so ein bisschen noch mal vorstellen aus unserer praktischen politischen Bildungsarbeit, die wir in der Karl-Arnold-Stiftung machen. Ein wenig haben Sie ja schon im Film gesehen. Bevor wir dort einsteigen, möchte ich Ihnen meine beiden Kolleginnen und Kollegen vorstellen. Zu meiner rechten Seite Frau Dr. Barbara Hobmann. Sie vertritt bei uns die politisch-historische Bildung. Was sich dahinter verbirgt, hinter diesem Begriff, wird sie uns gleich erklären. Auf zu meiner linken Seite Florian Kotscher, der Leiter des Karl-Arnold-Institutes. Er ist bei uns für die aufsuchende politische Bildung zuständig, aber auch eben halt für die politische Schulung und politische Bildung von Geflüchteten, von Menschen mit Migrationshintergrund, denen wir eben halt in einem Kompaktangebot unterschiedliche Angebote machen. Das wollen wir Ihnen mal kurz vorstellen. Dazu wollen wir hier am Podium miteinander kurz sprechen. Liebe Frau Dr. Hobmann, Sie vertreten die politisch-historische Bildung. Erklären Sie uns doch bitte kurz, was sich hinter diesem Begriff eigentlich versteckt und was wir uns darunter ganz konkret vorstellen müssen.
Ja, also die Einbeziehung der historischen Dimension in die politische Bildung ist natürlich aus unserer Sicht unverzichtbar. Wie wollen Sie politische Zusammenhänge, Entwicklungen, Gegebenheiten begreifen ohne jegliche historische Kenntnisse? Wie will man verstehen, was es bedeutet, in einem vereinten Europa zu leben, seit über 70 Jahren in Frieden zusammenzuleben, ohne dass man die Hintergründe und die historischen Entwicklungen kennt? Das bedeutet für uns, dass wir natürlich bei allen unseren Bildungsveranstaltungen auch diese die Vergangenheit, die historischen Entwicklungen mit berücksichtigen. Ich denke zum Beispiel an die Planspiele, die wir für Schülerinnen und Schüler anbieten, Europaplanspiele. Das ist selbstverständlich, dass zu Beginn eine Einführung in die Entwicklung der Europäischen Union oder auch natürlich die historischen Meilensteine der EU Erwähnung finden. Bei unseren Studienseminaren vor Ort, die eben nicht nur auf die aktuellen politischen Fragestellungen eingehen, wenn Sie zum Beispiel an Berlin denken, sondern selbstverständlich auch Besuche von Gedenkstätten, Gespräche mit Zeitzeugen, die aus eigener Anschauung noch über bestimmte historische Themen berichten können. Oder eben auch, was eben wurde, der deutsch-französische Konflikt angesprochen bei unseren Straßburg-Seminaren, zum Beispiel mit Soldaten, aber auch mit anderen Zielgruppen, wird natürlich nicht nur das aktuelle Europa angesprochen, sondern eben auch auf den deutsch-französischen Konflikt im 19. und 20. Jahrhundert eingegangen.
Ja, Frau Dr. Hobmann, Sie sprachen gerade noch mal in Ihrem Statement diese Studienseminare an, also dass wir uns dorthin begeben, zum Beispiel nach Straßburg, nach Brüssel. Könnte man das nicht viel einfacher im Seminarraum, vielleicht auch kostengünstiger machen hier in Köln? Oder warum, was steckt hinter diesem Konzept?
Ja, Sie haben ja eben auch die Schülerin in dem Film gehört, die eben sagt, dass man sich schon ein Stück in Europa fühlt, wenn man auch vor Ort ist. Und mit unseren Studienseminaren ist es eben unser Anliegen und unser Konzept, dass wir den Teilnehmenden einen unmittelbaren Eindruck von den Geschehnissen vor Ort geben wollen. Das heißt, wir fahren, Herr Voss ist gerade gegangen, aber wir fahren natürlich nach Brüssel, Straßburg, arrangieren dort Gespräche mit Politikerinnen und Politikern und damit die Bürgerinnen und Bürger, unsere Teilnehmenden, die Möglichkeit erhalten, sich vor Ort auch auszutauschen mit den Akteuren und zu sehen, was sich dort eigentlich abspielt. Und wenn Sie zum Beispiel an das Thema deutsche Teilung denken, an das, was das für die Menschen bedeutete, wenn Sie einmal in Hüttensleben gestanden haben am Grenzdenkmal und gesehen haben, was es bedeutet, 80 Meter vor Ihrem Wohnzimmer eine Sperranlage stehen zu haben, ist es natürlich ein viel unmittelbarerer Eindruck, als wenn Sie darüber nur in einem Seminarraum sprechen.
Ja, der Ministerpräsident hat es ja eben am Beispiel seines eigenen Sohnes auch nochmal dargemacht, das wird dargestellt. Ich kann das selber, weiß das ja auch aus meiner eigenen Erfahrung, wie wichtig die Gespräche mit meinem Großvater zum Beispiel über das Nazi-Regime waren. Das hätte ich mir so selber ja gar nicht vorstellen können, dass man auch jetzt mal, Sie fahren ja viel mit Jugendlichen nach Berlin, was ist denn da so Ihr Eindruck bei der jungen Generation, deutsche Einheit, aber auch, ich sag mal, die Schrecken unserer Vergangenheit?
Ja, also wie gesagt, wir fahren zum Beispiel in die Gedenkstätte Hohenschönhausen. Da gehört es natürlich dazu, dass ein Gespräch mit einem Zeitzeugen stattfindet, der eben berichten kann, wie es war, dort inhaftiert zu sein. Das sind also für die Jugendlichen nach meinen Erfahrungen ganz zentrale Erlebnisse. Sie hängen quasi an den Lippen der Zeitzeugen und das sind unglaublich eindrückliche Erfahrungen. Wir bieten ja auch die Gedenkstättenfahrten an, da wollten Sie vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ich kann das auch gerne ansonsten jetzt ansprechen. Wir führen zum Beispiel auch Seminare in Auschwitz durch und das sind natürlich ganz einprägsame Erlebnisse. Wesentlicher Bestandteil dieser Veranstaltung ist ein Besuch in der Gedenkstätte. Das wird umrahmt von reichlich Reflexionsrunden, aber das ist natürlich für die Jugendlichen, an die sich vorwiegend diese Veranstaltungen richten, ein sehr einprägsames, emotional bewegendes Ereignis, führt aber natürlich auch zu einer Stärkung gegenüber demokratiefeindlichen Tendenzen. Viele fühlen sich animiert durch diese Erlebnisse, Erfahrungen, die sie dort gemacht haben, anschließend selber aktiv zu werden. Ich denke an Jugendliche, die zum Beispiel, wenn sie zurückkommen, sich mit der Geschichte vor Ort beschäftigen, anfangen, Stolpersteine verlegen zu lassen, zur Erinnerung an ermordete jüdische Bürgerinnen und Bürger, oder sich eben auf andere Weise beginnen, gegen Hass, Fremdenfeindlichkeit, Ausgrenzung zu engagieren und für die Demokratie. Und das ist ja gerade das, was wir mit unseren Maßnahmen auch erreichen wollen.
Vielen Dank, Frau Hopmann. Ich möchte jetzt auch in das Gespräch meinen Kollegen Florian Kotscher einbeziehen. Er leitet ja das neu gegründete Karl-Arnold-Institut. Mit welchen Themen beschäftigt sich das Institut und welche Aufgaben hat es?
Ja, also wir beschäftigen uns vor allen Dingen mit dem Thema der aufsuchenden politischen Bildung. Wir haben es ja schon gehört, ist einige Male schon angesprochen worden. Das heißt, wir gehen in die Sozialräume und fragen die Menschen vor Ort, was sind eure Bedarfe und welche Themen der politischen Bildung wären für euch interessant. Das ist so ein bisschen die politische Bildung umgedreht, so will ich es mal sagen, jetzt vielleicht nicht auf den Kopf gestellt, aber schon anders aufgezogen. Die klassische Commons-Struktur, die so aussieht, dass wir uns irgendwie ein Thema überlegen und dann halt ein Seminar bewerben, wird eben umgekehrt, indem wir zu den Leuten hingehen. Aus der Commons-Struktur wird eine Gehen-Struktur. Und wir möchten eben dort vor Ort Menschen erreichen, die sonst eben nicht in politische Bildungsseminare kommen würden, die wir sonst nicht erreichen könnten. Das Ziel ist, dass die Menschen befähigt werden, politische Partizipation auch wirklich selber erleben zu können. Nicht nur die Menschen im Übrigen, auch die Zivilgesellschaft vor Ort. Also auch das ist uns wichtig. Wir wollen auch Zivilgesellschaft stärken. Das heißt auch Vereine, Verbände, Initiativen, die vor Ort schon tätig sind, in allen möglichen Bereichen, so weit stärken, dass sie eben auch politisch partizipieren können, dass sie wirksam werden können, dass sie ihre Interessen auch wahrnehmen können. Das ist natürlich die spannende Frage, wie machen wir das? Und da haben wir also unterschiedliche Ansätze. Ich will mal als Beispiel nennen, weil es auch im Film so anschaulich präsentiert worden ist, die Verbindung von kulturellen Elementen mit politischer Bildung. Ne, also dass jetzt dieser Jugendverein Outline, der sich eben mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen beschäftigt und dort Graffiti- und Hip-Hop-Seminare anbietet, eben auch politische Bildungselemente einführt in seiner Arbeit. Das ist also dann so ein Beispiel dafür, wie wir eben Elemente der politischen Bildung auch vor Ort verankern können. Ein weiteres wichtiges Thema ist das Thema Sprachförderung und politische Bildung für Zuwanderer, haben wir auch schon drüber gesprochen. Auch das ist letztlich aus der aufsuchenden politischen Bildung entstanden. Ich denke, dass also die deutsche Sprache zu erlernen und die grundlegenden politischen und kulturellen Werte der deutschen Gesellschaft zu erlernen und kennenzulernen, ganz wichtig ist für politische Teilhabe. Das ist eine Grundlage, eine ganz wichtige Grundlage, ohne die es eben nicht geht. Und in diesem Zusammenhang bieten wir eben auch solche Seminare und Kurse an.
Vielen Dank. Sie sprachen gerade die Demokratiewerkstatt im Kölner Norden an, nannten das Beispiel Outline. Was passiert da sonst noch so praktisch im Rahmen dieser Demokratiewerkstatt?
Ja, also die Demokratiewerkstatt, die führen wir durch zusammen mit der Bürgerplattform Stark im Kölner Norden und der Landeszentrale für politische Bildung. Da möchte ich jetzt vielleicht einfach mal zwei Sätze zu der Bürgerplattform sagen, weil sich das dann auch daraus erklärt. Das ist für uns ein wichtiger Kooperationspartner. Die Bürgerplattform, die bringt Initiativen und Vereine, Zivilgesellschaft, die vor Ort vorhanden ist, zusammen und bündelt die Interessen. Also es geht darum, dass sich eben eine starke Zivilgesellschaft auch entsprechend artikulieren kann. Da wird also viel mit Multiplikatoren gearbeitet. Das heißt, Multiplikatoren werden befähigt, auch Interessen zu artikulieren gegenüber Entscheidungsträgern. Es wird solidarisch an Themen gearbeitet, die sich die Bürgerplattform im Gesamten gibt. Das heißt also auch ein Verein oder auch eine Kirche, eine Religionsgemeinschaft, die jetzt vielleicht nicht so sehr, ich sage jetzt mal, Themen der Graffiti-Kultur in ihrer eigentlichen alltäglichen Arbeit hat, setzt sich dann aber auch dafür ein, um eben in der Stadtgesellschaft wirksam zu werden. Nur gemeinsam geht es. Das ist so der Aspekt und der Ansatz, der dahinter steht. Und wir arbeiten dann in der Demokratiewerkstatt mit den in der Bürgerplattform aktiven Multiplikatoren weiter, überlegen mit denen zusammen, wie könnte politische Bildung in euren Peergroups aussehen. Da gibt es ganz unterschiedliche Bereiche und ganz unterschiedliche Anknüpfungspunkte. Kulturelle Bildung ist nur ein Beispiel. Und wir bilden dann diese Multiplikatoren weiter, mit dem Ziel, sie als haupt- und nebenamtliche Dozentinnen und Dozenten der politischen Bildung auch gewinnen zu können. Um dann halt zu gucken, wie können wir niederschwellige Angebote für die jeweilige Peer Group an den Mann bringen, so wie ich es mal sagen, an den Mann und an die Frau bringen. Ein Beispiel ist eben Outline, ich hatte es eben schon erwähnt, da ist es, glaube ich, nochmal sehr anschaulich nachzuvollziehen, wie das dann praktisch aussehen kann. Wir unterstützen aber auch Strukturen, also auch das möchte ich nicht unerwähnt lassen. Ein Beispiel dafür ist im Rahmen der Demokratiewerkstatt das Haus Afrika, das ist ein Zusammenschluss von Bewohnerinnen und Bewohnern in Köln, die einen afrikanischen Migrationshintergrund haben und die sich zusammengetan haben, um eben auch wirksam zu werden in der Stadtgesellschaft, um ihre eigenen Interessen auch durchsetzen zu können. Und da sind wir dann auch ganz praktisch vor Ort und beraten beispielsweise, was die rechtliche Struktur angeht. Wir statten aus mit technischem Equipment und stehen eben mit Rat und Tat zur Seite, um auch die Struktur dann entsprechend nach vorne bringen zu können.
Ja, vielen Dank. Vielleicht nochmal, was sind so gerade die ganz aktuellen Themen in der Demokratiewerkstatt? Ich habe irgendwas mit Wohnraum.
Das ist in der Bürgerplattform, genau. Also in der Bürgerplattform ist das Thema im Moment Wohnen, die Wohnsituation. Das ist, denke ich, in allen deutschen Großstädten ein Thema, was den Leuten unter den Nägeln brennt. Und das zweite Thema ist Diskriminierung, also Diskriminierungserfahrung. Und da bemüht sich die Bürgerplattform eben auch, und das ist für uns dann auch ein ganz spannender Ansatz, konstruktiv mit den Themen umzugehen, also nicht nur zu schimpfen, sondern einfach zu gucken, wo sind Ansprechpartner, die helfen können. Wie können wir eine konstruktive Lösung finden? Und aber auch das ist wichtig, es ist ein leistungsbezogener Ansatz. Wir sagen den Leuten vor Ort dann schon auch, ihr müsst euch selber kümmern. Also wir qualifizieren euch, wir geben euch alles das mit auf den Weg, was ihr braucht. Und das können wir auch zusammen gerne mal eruieren, was das alles ist. Aber letztlich kümmern und auf den Weg machen müsst ihr euch alleine. Also auch das ist wichtig, Demokratie lebt vom Mitmachen und nicht davon, dass sich einer um den anderen kümmert oder dann irgendwie doch nicht kümmert.
Dankeschön. Was brauchen Sie denn aus Ihrer Sicht für die politische aufsuchende politische Bildungsarbeit? Momentan ist das ja alles projektgefördert. Wie kann da die Zukunft aussehen?
Genau, also erstmal ist es, glaube ich, wichtig, die bisherigen Ansätze zu systematisieren und zu verstetigen. Dazu gehört die Professionalisierung des Personals und der Strukturen. Ehrenamt ist wichtig, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ohne Ehrenamt funktioniert die Gesellschaft nicht. Aber ich glaube, dass es gerade auch im Bereich der aufsuchenden politischen Bildung eben auch Haupt- und Nebenamt braucht. Also zumindest gewisse Schlüsselpersonen sollten hauptamtlich auch tätig werden können. Denn die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, wenn man mit auch engagierten Ehrenamtlern zusammenarbeitet und das ausschließlich in ehrenamtlichen Strukturen lässt, dann schläft es irgendwann ein, weil verantwortliche Personen wegziehen, eine Familie gründen, irgendwas ist immer. Und dann muss man wieder von Neuem anfangen und da braucht es schon eine gewisse Hauptamtlichkeit, die eben dann auch in einer Regelfinanzierung verlässlich finanziert werden kann. Also immer nur in Projekten zu denken, ist dann eben auch nicht hilfreich. Projekte sind jetzt wichtig, um vielleicht mal erste Erfahrungen zu machen. Aber wenn dann nach 2, nach 3 oder vielleicht auch nach 5 Jahren die Finanzierung ausläuft und es heißt, das war es jetzt, dann sage ich immer so ein bisschen salopp, hätten wir gar nicht erst anfangen anfangen müssen, weil dann sämtliche Beziehungen und Netzwerke, die wir aufgebaut haben, auch wieder so ein bisschen einschlafen. Also das heißt, die Rahmenbedingungen der Förderung müssen sich ändern, Förderparameter müssen flexibler sein und das ist mir auch ganz wichtig, Beziehungsarbeit muss auch irgendwo abgebildet werden. Ich habe jetzt viel von dieser aufsuchenden Arbeit gesprochen und aufsuchende Arbeit ist immer auch Beziehungsarbeit. Das kennen Sie vielleicht auch aus Ihren persönlichen Bereichen, wenn Sie Beziehungen nicht pflegen, dann schlafen die irgendwann ein. Und ich will es jetzt mal auch wieder so ein bisschen salopp formulieren, wenn man nicht einmal die Woche mit Schlüsselpersonen und mit engagierten Multiplikatoren Kaffee trinkt und auch über vielleicht ganz andere Dinge redet als politische Bildung, dann funktioniert es nicht so gut. Also zu glauben, dass man einmal im Vierteljahr irgendeine Veranstaltung machen kann und dann kommen sie dann alle, das hat die Erfahrung gezeigt, ist leider nicht zielführend. Von daher brauchen wir eben auch diese Beziehungsarbeit, wir brauchen die Beziehung zu den Leuten vor Ort und das muss irgendwie auch in der Förderung abgebildet werden, weil bisher ist das eben nicht möglich, dass sowas auch abgerechnet werden kann. Genau, und dann als letzten Punkt möchte ich erwähnen, Kooperationen. Die aufsuchende politische Bildung ist ein multidisziplinärer Ansatz. Da können wir als politische Bildung auch nicht alleine tätig sein, so will ich es mal sagen. Wir brauchen Kooperationen mit Vereinen wie Outline. Ich könnte mir aber auch Kooperationen mit Familienbildungsstätten vorstellen, mit kulturellen Bildungsangeboten, mit Sportvereinen, also mit Vereinen und Verbänden und Initiativen vor Ort, wo Menschen schon sind, wo was passiert, wo was los ist. Und dann können wir zusammen überlegen, wie können wir Elemente der politischen Bildungsarbeit da installieren. Und deswegen sind eben auch Kooperationen sehr wichtig.
Vielen Dank, Herr Kotscher. Frau Hopmann, Sie sind ja eigentlich auch bei uns Jugendbildungsreferentin, ja, und arbeiten, ein Großteil Ihrer Arbeitszeit ist die Arbeit mit Jugendlichen. Welche Erfahrungen haben Sie denn heute so auch mit Kooperation politischer Bildung in Schule, aber auch außerschulischer politischer Bildung?
Ja, also grundsätzlich haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Formate, die wir anbieten, das sind zum Beispiel die Planspiele, von denen ich bereits gesprochen habe, aber eben auch die Studienseminare, Workshops und Ähnliches, sehr gut von angenommen werden, weil sie sich eben an den Interessen und an den Bedürfnissen der Jugendlichen interessieren. Viele Teilnehmer aktivierende Elemente enthalten, was eben besonders wichtig ist, weil sie mit der traditionellen, klassischen politischen Bildung heutzutage keinen Jugendlichen mehr hinter dem Ofen hervorlocken können. Und wir stellen vor allen Dingen auch fest, dass wir damit Jugendliche erreichen können, die sonst wenig Berührung mit politischer Bildung haben, die auch sich im schulischen Unterricht eher zurückhaltend zeigen. Wir bekommen dann manchmal von den begleitenden Lehrern die Rückmeldung, wir wussten gar nicht, welche unglaublichen rhetorischen Fähigkeiten unsere Schülerinnen und Schüler hatten, wenn sie sich einmal zum Beispiel im Rahmen der Planspiele präsentieren sollten. Da werden ganz ungeahnte Fähigkeiten hervorgerufen durch die Dinge, die wir anbieten. Wir machen aber auf der anderen Seite auch die Erfahrung, dass viele Jugendliche heute über ganz grundlegende politische Dinge keinerlei Kenntnisse haben, auch im historischen Bereich keine Kenntnisse. Ist nicht bekannt, wann die Bundesrepublik gegründet wurde, welche Funktion Theodor Heuss hatte, was der Unterschied eigentlich zwischen einer Demokratie und einer Diktatur ist. Es ist teilweise wirklich erschreckend und ich finde schon, dass es unglaublich wichtig ist, dass solche Grundlagen vorhanden sind, um ein mündiger politischer Bürger oder eine mündige politische Bürgerin zu werden. Wir versuchen dem natürlich mit unserer Arbeit jeden Tag entgegenzuwirken und das Projekt, was Sie vielleicht meinen, wir haben über mehrere Jahre hinweg ein Projekt mit einer Kölner Schule zusammen durchgeführt. Da ging es ganz konkret darum, dass Jugendliche, die eben ansonsten, wie gesagt, nicht viele Berührungspunkte zu Politik und zu politischen Themen hatten, an Politik herangeführt werden, vor allen Dingen auch dazu animiert werden, sich politisch zu partizipieren, indem sie halt sich mit einem Thema, was aus ihrem direkten Lebensumfeld kommt, beschäftigt haben. Es konnten sich die Schüler selber aussuchen. Zum Beispiel wurden das Thema Armut ausgesucht. Wir haben uns natürlich, weil es damals auch sehr aktuell war, mit dem Thema Flucht und Asyl auseinandergesetzt. Und man hat wirklich gemerkt, wie diese nicht klassische politische Bildung dazu geführt hat, diese Jugendlichen eben auch für Politik zu interessieren oder sogar zu begeistern. Wir haben das natürlich gleichzeitig genutzt, um eben auch diese grundlegenden Kenntnisse mitzuvermitteln. Und leider ist das Projekt, wir hätten das sehr gerne fortgeführt, auch die Schule, mit der wir das getan haben, es ist aber leider an sehr unerfreulichen bürokratischen Hürden und verwaltungstechnischen Hürden gescheitert, einem unglaublichen Aufwand, den wir betreiben mussten. Und das ist sehr schade, wenn solche erfolgreichen und für die Schüler gewinnbringenden Projekte durch solche Dinge dann quasi zerstört werden.
Danke auch mal dafür. Weil ich glaube, solche wichtigen Projekte dürfen einfach nicht daran scheitern, dass eben die Bürokratie uns dann wirklich mehr Steine in den Weg legt, als wirklich notwendig sind. Natürlich wissen wir, dass das alles Steuergeld ist und wir gehen mit Steuergeld vernünftig um. Aber es kann nicht sein, dass also, ich sag mal, für eine Fördersumme von 5.000 Euro ein Verwaltungsaufwand betrieben worden ist, wo ich fast eine komplette Verwaltungskraft hätte einstellen müssen. Das ist einfach dann auch für unsere Einrichtung nicht mehr darstellbar. Deswegen, das gebe ich gerne auch mal an die anwesenden Politikerinnen und Politiker im Raum. Vielleicht muss da wirklich mal etwas gemacht werden. Und deswegen sage ich das auch nochmal, weil wir hier in Nordrhein-Westfalen sind. Ich bin froh, dass wir das Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen haben. Das ist wirklich die beste Erfindung, die wir hier im Lande haben. Und das müssen wir auch beibehalten. Und ich bin dankbar auch, dass die jetzige Landesregierung da eine Novellierung anstrengt. Und unser Vorsitzender hat ja schon unsere, ja, ich sag mal, verleichten Verbesserungsvorschläge gesagt. Und einer dazu, und das greife ich vielleicht hier auch nochmal an und möchte auch Sie nochmal fragen, weil Sie ja mit den Jugendlichen arbeiten. Bisher ist es ja so, dass wir eigentlich erst Jugendliche ab 16 Jahre außerschulisch politisch bilden können. Im Gesetz steht, es muss ein erster schulischer Abschluss vorhanden sein, bevor man dann mit der außerschulischen Bildung beginnen kann. Und das legen die Verwaltungen eigentlich dann mit 16 Jahren aus. Nun haben wir auch selber gehört, dass wir hier in Nordrhein-Westfalen ein Kommunalwahlrecht haben, wo die Jugendlichen ab 16 Jahren auch schon wählen dürfen. Also was hielten Sie denn für ein sinnvolles Alter aus Ihrer Erfahrung? Wann sollte man die Jugendlichen denn schon mit politischer Bildung im Grunde auseinandersetzen und dort auch mit politisch bilden?
Ja, Herr Dr. Worms hat das ja auch schon in seinen Begrüßungsworten gesagt, dass man eigentlich mit politischer Bildung nicht früh genug anfangen kann. Aber ich denke, es wäre uns schon sehr damit gedient, wenn eben eine Herabsetzung um mindestens 2 Jahre erfolgen würde. Wenn man eben an die Kommunalwahlen denkt, um politisch mitentscheiden zu können, mir vorher eine Meinung bilden zu können, muss ich ja als politischer Bildner auch entsprechende Angebote an eine jüngere Zielgruppe machen können. Und das ist eben aufgrund der jetzigen Regelung nicht möglich. Deswegen erhoffen wir, dass sich da auch eine Änderung ergibt. Und der Punkt ist auch, dass wir natürlich derzeit mit unseren Maßnahmen vorwiegend Jugendliche Gymnasiasten erreichen und weniger andere Zielgruppen, die wir natürlich auch sehr gerne ansprechen würden, eben aus anderen Schulformen, Realschulen, Hauptschulen, die können wir nach dem geltenden Weiterbildungsgesetz aktuell eben mit unseren Bildungsmaßnahmen nicht gefördert. Und ich denke, das kann ja nur erstrebenswert sein, dass wir eben auch diese Zielgruppen in Zukunft erreichen können.
Vielen Dank. Herr Kotscher, im Film haben wir auch die Arbeit der Stiftung mit geflüchteten Menschen mit Migrationshintergrund gesehen. Was macht das Karl-Arnold-Institut dieser Zielgruppe für Bildungsangebote?
Ja, ich habe es eben schon mal kurz anklingen lassen. Es geht letztlich auch um aufsuchende politische Bildung. Also auch für Zuwanderer braucht es spezielle Bildungsangebote, um eben an gesellschaftlicher und politischer Teilhabe oder um eben partizipieren zu können. Das hat sich also aus unserer aufsuchenden Arbeit ergeben. Wir bieten Sprachförderung an, wir bieten Wertevermittlung an und wir bieten im Übrigen auch berufsbegleitende Förderung an. Also auch die Teilhabe am wirtschaftlichen Leben ist ganz wichtig für eine gesellschaftliche Teilhabe. Und unter diesem Aspekt gibt es eben auch berufsvorbereitende Kurse für Zuwanderer. Ein Aspekt ist mir da auch noch ganz wichtig, wenn wir über Bildungsangebote für Zuwanderer reden. Wir bilden auch sehr viele Multiplikatoren aus diesem Bereich aus. Ich glaube, dass politische Bildung auch diverser werden muss. Das heißt, wir haben es mit neuen Herausforderungen zu tun und wenn ich das jetzt mal so ganz selbstkritisch für die politische Bildungslandschaft allgemein sagen darf, das bildet sich noch nicht ab im haupt- und nebenamtlichen Personal der politischen Bildung. Und ich glaube, dass wir da halt auch so ein bisschen Vorreiter sind, um eben auch Kolleginnen und Kollegen mit Zuwanderungsgeschichte als Haupt- und Nebenamtler in der politischen Bildung auszubilden, die dann wiederum auch selbst entwickelte Methoden und Ideen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern umsetzen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt der Arbeit, die wir im Institut leisten.
Ja, ich will das nochmal kurz aufgreifen, weil mir das auch als Geschäftsführer der Einrichtung, glaube ich, sehr wichtig ist. Wir erreichen ja die politische Bildung bei Geflüchteten, die ja die deutsche Sprache noch gar nicht kennen. Ja, diesen kann man ja gar nicht im Grunde in Deutsch dann machen, weil man, also ich sag mal, das wird man wahrscheinlich sehr schwierige Sprachbarrieren haben. Deswegen setzen wir ja Menschen aus dem Kulturkreis ein, die, ich sag mal, die gleiche Heimatsprache wie viele der Geflüchteten sprechen. Ich glaube, das war auch der erste Eingang. Und ich glaube, dass auch wichtig ist, und dass wir das nicht so machen wie viele andere. Ja, lass die erstmal Deutsch lernen in Deutschkursen und dann kommt irgendwann mal hinterher noch ein Integrationskurs und nach 2-3 Jahren, und solange dürfen wir die Geflüchteten und die Zuwanderer hier in Deutschland nicht alleine lassen. Denn ich habe das gemerkt, Sie haben das ja auch im Film gesehen, die wollen wissen, in welchem Land sie leben, sind hoch dran interessiert, welche politische Ordnung hier herrscht, welche Rechte, aber auch welche Pflichten sie haben. Und je eher wir sie abholen, ist das desto besser, denn ansonsten sind andere Menschen unterwegs. Ich sehe unseren Innenminister hier, die Salafisten, die sind überall da und werben die dann für ihre eigenen Bereiche ab. Und ich glaube, deswegen ist das also auch ganz, ganz wichtig, dass wir ihnen die westliche Werteordnung und die Grundlagen unserer Demokratie näher bringen. Mit Blick auf die Uhr will ich Ihnen beiden vielleicht noch eine letzte Abschlussfrage stellen. Und zwar an beide die gleiche. Beginnen wir mal mit Frau Dr. Hopmann. Wir feiern ja heute 60. Geburtstag der Stiftung. Liebe Frau Hopmann, was wünschen Sie sich zur Stärkung der Demokratie für Ihre Arbeit?
Naja, das Schlagwort ist schon gefallen. Demokratie braucht politische Bildung und vor allen Dingen auch die außerschulische politische Bildung. Was ich mir ansonsten wünsche, ist, dass vielleicht noch stärker wahrgenommen wird, was wir als außerschulische politische Bildung leisten, was wir auch leisten können, inwieweit wir auch schulische Bildung unterstützen und ergänzen können. Das ist aus meiner Sicht ein Punkt, der oft so ein bisschen in den Hintergrund gerät oder vielleicht auch aus Unkenntnis nicht so im Vordergrund steht. Das wäre eine Sache, die ich mir wünsche, und natürlich eine langfristige und verlässliche, gesicherte Finanzierung, denn es kann ja nicht sein, wie es leider immer noch der Fall ist, dass, wenn gerade mal wieder irgendwo etwas passiert und das Kind eigentlich schon in den Brunnen gefallen ist, plötzlich nach der politischen Bildung gerufen wird und ganz schnell wieder irgendwelche Mittel für Kurzfristmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Und das darf eigentlich nicht sein.
Dankeschön. Herr Kotscher, was wünschen Sie sich für Ihre Arbeit?
Ja, grundsätzlich das Gleiche, was sich auch Frau Dr. Hopmann wünscht, also völlig d'accord. Vielleicht noch die Ergänzung für die neuen Angebote der politischen Bildung. Es ist eben auch so ein bisschen angeklungen. Braucht es auch einfach verlässliche Finanzierungsstrukturen und verlässliche Grundlagen? Und das würde ich mir natürlich schon wünschen, dass wir auch bei uns im Institut, um das jetzt mal ganz konkret zu sagen, weiter in die Zukunft planen können, auch mit dem Personal weiter in die Zukunft planen können. Da würden sich sicher auch die Kolleginnen und Kollegen freuen, die zum Teil auf Projektbasis eingestellt sind aktuell, wenn sie eben auch einen sicheren und verlässlichen Arbeitsplatz haben. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, um sowas eben zu verstetigen und auch auf wirklich felsenfeste Grundlagen stellen zu können.
Ja, herzlichen Dank. Meine Damen und Herren, zum Abschluss unserer heutigen Festveranstaltung möchte auch ich Danke sagen. Zunächst möchte ich Ihnen, Frau Dr. Hopmann, und Ihnen, Herr Kotscher, ganz herzlich für das Gespräch danken. Danken möchte ich, das habe ich ja eben schon nochmal gemacht, aber das mache ich hier nochmal ganz herzlich, auch jetzt, wenn Sie jetzt beide schon weg sind, dem Ministerpräsidenten Armin Laschet und der Bundesministerin Kramp-Karrenbauer für ihr Kommen und die inhaltlichen Reden und die Geburtstagsglückwünsche, die wir erhalten haben zu unserem runden Jubiläum. Danke möchte ich ganz herzlich unserem hervorragenden Pianisten und politischen Beobachter, unserem Mitglied und engen Freund der Karl-Arnold-Stiftung, Stefan Eisel. Ja, lieber Stefan, herzlichen Dank für deine kurzweilige musikalische Begleitung dieser Veranstaltung. Ein besonderer Dank gilt auch unserem Vorsitzenden Dr. Bernhard Worms und den Mitgliedern des Vorstandes, ohne deren weitsichtige strategische Entscheidungen die Karl-Arnold-Stiftung heute nicht dastehen würde, wo wir stehen. Als Geschäftsführer fühle ich mich in den nun fast 20 Jahren unserer Zusammenarbeit vom Vorstand immer gut beraten, begleitet und unterstützt. Dafür danke ich Ihnen und euch ganz herzlich. Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Familie Arnold, für Ihr Kommen und Ihre Unterstützung unserer politischen Bildungsarbeit, die wir nunmehr seit 60 Jahren im Namen und im Geiste von Karl Arnold versuchen umzusetzen. Herzliches Dankeschön, dass Sie heute da sind. Applaus